Ihr Lieben, wir freuen uns total, dass ihr heute beim On der Info dabei seid. Und wir haben heute einen besonderen Gast auch vor Ort. Und das ist Niklas Franzen, freischaffender Journalist, der mehrere Jahre jetzt auch in Brasilien war und gerade wieder in Berlin ist, um ein bisschen mit uns über den Wahlkampfauftakt in Brasilien zu sprechen, der am 16.08. losgeht.
Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
Wir freuen uns total, dass du da bist. Und die erste Frage natürlich, die wir haben, ist so ein bisschen, wer steht jetzt eigentlich zur Wahl?
Also ich würde sagen, wenn man sich die Wahl in Brasilien anguckt, die am 2. Oktober stattfinden wird, die erste Runde, da stehen sich zwei Männer gegenüber. Das eine ist der aktuelle Amtsinhaber, das ist Jair Bolsonaro. Sein Gegenkandidat ist Luiz Inácio da Silva, besser bekannt als Lula. Und ich glaube, da stehen sich nicht nur zwei Männer gegenüber, sondern auch zwei sehr gegenüberliegende oder konträre politische Projekte. Also Bolsonaro ist ein bekannter Rechtsradikaler, er hat Porträts von Folterknechten in seinem Büro hängen, er hetzt gegen Minderheiten, er hat jetzt in den letzten 3,5 Jahren ja wirklich schon ja, so eine Spur der Zerstörung in Brasilien hinterlassen mit seiner Politik. Auf der anderen Seite Lula da Silva, der war schon mal Präsident, also hat 2 Mandate regiert, ist ein, ja, so ein klassischer Sozialdemokrat, würde ich sagen, ist jetzt in den Umfragen, sieht es ganz gut für ihn aus, also laut der letzten Umfrage, die vor einer Woche erschienen ist, liegt Lula so mit 18% vor Bolsonaro. Es könnte also wirklich sein, dass dieser Albtraum Bolsonaro im Oktober beendet wird.
Und gibt es noch irgendwelche anderen Kandidaten oder auch Kandidatinnen, die zur Wahl stehen? Oder reden wir jetzt wirklich davon, geht um diese zwei Männer? Oder gibt es auch Überraschungen, die vielleicht um die Ecke warten?
Also es gibt noch eine ganze Reihe andere Kandidatinnen, aber die im Prinzip keine Rolle spielen. Also der Drittplatzierte, das ist Ciro Gomes, eigentlich auch ein Mitte-Links-Politiker, der sich aber auch sehr kritisch gegenüber Lula äußert, der liegt gerade so bei rund 8%. Die Viertplatzierte, eher so aus der bürgerlichen, traditionellen Rechten, die ist, glaube ich, in den letzten Umfragen so bei 3%. Also im Prinzip kann man sagen, dass andere KandidatInnen bei dieser Wahl keinerlei Rolle spielen werden. Und das ist ganz klar auch so ein Showdown zwischen Lula und Bolsonaro hinauslaufen wird. Also in Brasilien ist es auch so, dass es relativ normal ist, dass sich dann am Ende das Feld sogar noch mal weiter auf zwei Kandidaten zuspitzt, weil in Brasilien die meisten Leute ihre Stimme nicht vergeben wollen oder verlieren wollen. Das heißt, viele Brasilianer stimmen dann taktisch ab. Das heißt, am Ende werden dann wahrscheinlich sogar noch mehr Stimmen auf Bolsonaro und Lula fallen.
Okay, jetzt ist am 2.10. der erste Auftakt und nächste Woche, beziehungsweise am 16. in 10 Tagen, beginnt jetzt der Wahlkampf. Was können wir erwarten?
Ja, also in Brasilien ist das halt so geregelt, dass quasi die offizielle Wahlkampagne, also wo auch im Fernsehen Werbung gemacht werden darf, wo man auch wirklich auf der Straße ganz klar irgendwie Plakate aufhängen kann, das startet halt immer ein paar Wochen vorher, das ist richtig, also das ist der 16. August. Natürlich hat der inoffizielle Wahlkampf aber auch schon vor Monaten oder auch vor Wochen begonnen. Und was man jetzt absehen kann schon, dass Bolsonaro ganz klar versucht, den Wahlprozess an sich zu delegitimieren. Also er sagt ganz klar, dass er die Wahl nur akzeptieren wird, wenn er gewinnt. Er verbreitet Lügen über das elektronische Wahlsystem. Da muss man noch dazu sagen, das elektronische Wahlsystem in Brasilien, also man stimmt nicht mit Zetteln ab, sondern es gibt so Wahlmaschinen, wo man auf Knöpfe drücken muss. Und dieses Sicherheitssystem hatte erst im Mai ein Sicherheitstest ohne Probleme bestanden. Und trotzdem verbreitet Bolsonaro die ganze Zeit Verschwörungsmythen und Lügen über dieses elektronische Wahlsystem. Das hat er jetzt auch vor 2 Wochen das letzte Mal wiederholt. Da hat er eine ganze Reihe DiplomatInnen geladen in den Präsidentenpalast und hat dort erneut Zweifel an dem demokratischen Wahlsystem geäußert. Also die Taktik von Bolsonaro scheint ganz klar sein, so eine Delegitimierung des Wahlprozesses. Was er genau damit beabsichtigt, ist wirklich schwierig vorauszusehen, aber es ist so gut wie ausgeschlossen, dass Bolsonaro im Fall einer Wahlniederlage die Ergebnisse akzeptieren wird. Einige befürchten Bilder vielleicht wie in den USA vom Kapitolsturm, als ja, tausende fanatische Trump-Anhänger in irgendwie Washington in Angst und Schrecken versetzt haben. Andere gehen sogar davon aus, dass noch was noch Schlimmeres passieren könnte, dass Bolsonaro versuchen könnte zu putschen. Da war ich so ein bisschen vorsichtig mit dieser Einschätzung. Aber man muss sich auf jeden Fall auf einiges gefasst machen jetzt in den nächsten Wochen und Monaten.
Und wie erfolgreich ist er momentan? Also ich meine, jetzt haben wir das schon irgendwie über die Jahre mitbekommen, so Bolsonaro mit Fake News und Missinformationskampagnen. Ist er erfolgreich damit?
Es kommt darauf an, was man sich genau anguckt. Also ich würde sagen, mit seinem Regierungsprojekt ist Bolsonaro extrem erfolgreich. Er hat es geschafft, die brasilianische Politik umzukrempeln. In vielen Punkten war sein Projekt erfolgreich. Zum Beispiel, wenn man sich die Umweltpolitik anguckt, dann hat er es wirklich geschafft, Umwelt- und indigenen Behörden zu entmachten. Er hat wirklich dazu beigetragen, dass es eine regelrechte Invasion auf Amazonien stattgefunden hat. Durch Bolsonaro und natürlich seine Regierungsmannschaft haben die Evangelikalen, also die fundamentalistischen Freikirchen, Einzug in die Politik gehalten. Bolsonaro hat es geschafft, die Waffengesetze zu liberalisieren. Und er hat natürlich durch seine zum Teil verbrecherische Politik den Unmut vieler BrasilianerInnen auf sich gezogen. Also viele BrasilianerInnen haben sich von Bolsonaro abgewendet in den letzten Jahren. Das sieht man jetzt gerade auch in den Umfragen. Aber was halt auch wichtig zu betonen ist, rund 25% stehen auf der Seite von Bolsonaro und daran ist nicht zu rütteln. Und das sind nicht einfach Leute, die zur Wahl gehen, die sich vielleicht mal irgendwie eine Rede von ihm anhören, wenn Bolsonaro in der Stadt ist. Viele von denen sind wirklich so der harte Kern. Das sind eingefleischte Fans. Das hat schon fast was Sektenhaftes, dieser Kult um Bolsonaro. Das ist ähnlich im Vergleich mit dem Trumpismus in den USA. Und für die hat Bolsonaro wirklich in sehr vielen Punkten geliefert. Und das wird auf jeden Fall auch, wenn es gelingen sollte, Bolsonaro in diesem Jahr abzuwählen, wenn es Lula gelingen sollte, die Wahl zu gewinnen, wird dieser harte Kern sich nicht einfach in Luft auslösen. Und man muss leider davon ausgehen, dass sich die auch noch weiter radikalisieren. Also dieser Bolsonarismus, diese Bewegung, die von Bolsonaro entfacht wurde, die wird Brasilien weiterhin prägen in den nächsten Jahren. Das ist leider abzusehen.
Du hast ja auch ein Buch darüber geschrieben, mit dem Titel Brasilien über alles, Bolsonaro und die rechte Revolte. Und jetzt hast du ja selbst gesagt, okay, 25% ist der harte Kern, die definitiv hinter Bolsonaro stehen. Also wir können jetzt auch nicht damit rechnen, dass diese Rückendeckung, die er momentan noch genießt, auch bei den Eliten, dass die sich verändern wird. Oder gibt es Möglichkeiten, der Ausblick die nächsten Jahre, selbst wenn Lula gewinnt, wird es ja dann politisch schwierig?
Ja, also weil du gerade die Eliten angesprochen hast, da ist in den letzten Tagen was Interessantes passiert. Also es ist als Reaktion auf die angesprochenen Fake News über das demokratische Wahlsystem, also dass Bolsonaro konstant eigentlich versucht, diesen Wahlprozess zu delegitimieren, hat sich in den, so vor gut 2 Wochen, hat sich ein Bündnis formiert, das einen offenen Brief verfasst hat, also ein Manifest für die Demokratie, wo ganz klar gesagt wird, wir müssen die Wahlergebnisse akzeptieren, die Wahl muss auf jeden Fall stattfinden. Das wurde unter anderem unterzeichnet von RichterInnen, aber auch von KünstlerInnen, MusikerInnen, aber halt auch von einigen hochrangigen VertreterInnen der Industrie, zum Beispiel auch der Präsident des Industrieverbandes von São Paulo, eigentlich ein stramm Rechter, und auch einige weitere wichtige Vertreter in der Wirtschaft haben dieses Manifest unterschrieben. Und das wird von einigen als eine Ansage gedeutet, dass auf jeden Fall versucht wird, so von der Wirtschaftselite, Bolsonaro da genau auch auf die Finger zu schauen. Und das könnte für Bolsonaro wirklich schwierig sein, dann halt auch so ein autoritäres Projekt vielleicht irgendwie durchzuführen. Also rund 25% der Bevölkerung steht auf der Seite von Bolsonaro und daran ist nichts zu rütteln. Aber man muss genau die Situation auch beobachten und Bolsonaro hat nicht die Rückendeckung der Großteils der Bevölkerung. Die Medien berichten mittlerweile, muss man dazu sagen, überaus kritisch, also auch die großen, eigentlich eher konservativen oder bürgerlichen Medien. Dazu kommt, obwohl Bolsonaro selbst eigentlich aus dem Militär kommt, er hat eigentlich seine politische Karriere beim Militär begonnen, er ist selbst ein Hauptmann der Reserve, ist jetzt für Bolsonaro wird es deshalb schwierig sein, so einen klassischen Putsch durchzuführen, wie einige auch im Ausland befürchtet haben. Außerdem, Bolsonaro hat sich vor allen Dingen durch die desaströse Umweltpolitik auch im Ausland ziemlich viel Feinde gemacht. Also Brasilien gilt vor allen Dingen wegen der Umwelt und der Umweltpolitik und der Politik in Amazonien schon so ein bisschen als ein Paria-Staat. Und auch die USA haben unlängst zu verstehen gegeben, dass mit ihnen kein Putsch zu machen ist. Also trotzdem will ich nochmal daran erinnern, Bolsonaro versucht, alles daran zu setzen, sich an der Macht zu halten. Er verbreitet Lügen über das Wahlsystem, er hetzt seine AnhängerInnen auf und er sagt auch ganz klar selbst, dass er sich nicht abwählen lassen wird. Und für Bolsonaro steht selbst sehr viel auf dem Spiel. Es laufen mehrere Verurteilungen gegen ihn. Wenn er nicht mehr Präsident ist, dann wird seine Immunität aufgehoben. Es gibt einige Analystinnen, die sagen, er könnte dann in nicht allzu weiter Zukunft auch direkt in den Knast gehen. Bolsonaro hat schon selbst mehrmals erklärt, dass er eher stirbt, bevor er ins Gefängnis geht. Das macht natürlich die Situation noch gefährlicher. Man muss natürlich gucken, was bei Bolsonaro dann auch wirklich ein Bluff ist, ob er dann. Dass er auch konstant quasi mit dem Putsch, dass er das so in den Raum wirft, das werten auch einige so als den Versuch, einfach Stärke zu zeigen, so ein bisschen, damit man so einen Verhandlungsspielraum hat. Aber trotzdem würde ich die Gefahr, die jetzt in den nächsten Monaten oder in den nächsten Wochen und Monaten in Brasilien droht, nicht unterschätzen.
Wo wir jetzt gerade schon das Thema Gefahr haben, also ExpertInnen warnen ja auch momentan davor, dass auch der Wahlkampf, dass es zu Gewaltausbrüchen kommen kann, die nicht nur verbaler Art sind, also ne, dass im Endeffekt nicht nur aufgerüstet wird, in Anführungsstrichen verbal, sondern auch, dass es wirklich zu gewaltvollen Auseinandersetzungen kommen könnte. Wie groß siehst du die Gefahr momentan?
Die Gefahr ist groß, die ist auf jeden Fall da und es hat auch schon mehrere Episoden gegeben, die genau in diese Richtung deuten, die vielleicht auch so ein bisschen Vorgeschmack geben, was im Wahlkampf passieren könnte. Also am 7. Juli war das, glaube ich, hat ein Lokalpolitiker der PT, also der Arbeiterpartei PT, hat seinen Geburtstag gefeiert in so einer südbrasilianischen Stadt, ganz an der Grenze zu Paraguay, ganz in der Nähe von diesen bekannten Wasserfällen, den Iguazu-Wasserfällen. Und so ein fanatischer Bolsonaro-Anhänger hat den Geburtstag gestürmt und hat diesen Lokalpolitiker der PT erschossen. Da muss man dazu sagen, dass Bolsonaro halt auch immer wieder genau zu solchen Taten aufgerufen hat. Er hat zum Beispiel 2018 vor der Wahl gesagt, wir müssen die Petralhada, das ist so eine abwertende Bezeichnung für die AnhängerInnen der PT, erschießen. Er hat immer wieder gegen Minderheiten und gegen Linke gehetzt. Also, und einige von seinen Anhängern, natürlich darf man da nicht verallgemeinern, die werden jetzt sich nicht alle halt irgendwie eine Waffe kaufen und dann halt losziehen und Linke erschießen. Aber wenn das auch nur ein paar von denen tun, dann ja, könnte es wirklich gefährlich werden, gerade jetzt, wenn der Wahlkampf wirklich beginnt und wenn dann Bolsonaro auch wirklich ganz stark wieder auf Verschwörungsmythen und Fake News setzt.
Ein anderer, also auch ähnlich da wie Trump, hat ja auch Bolsonaro gewisse Züge, sehr gern gegen die Medien und die Presse zu hetzen und diese als Linksliberale abzustempeln, die sowieso nur Fake News verbreiten. Wie steht es denn momentan um die Pressefreiheit in Brasilien, auch im Bezug auf den Wahlkampf?
Ich glaube, so eine klassische Zensur hat es nicht gegeben. Es hat von Bolsonaro ganz klar Versuche gegeben, vor allen Dingen einzelne JournalistInnen anzufeinden. Er hat zum Beispiel auf Pressekonferenzen JournalistInnen Schläge angedroht. Er hat auch versucht, so staatliche Anzeigen aus Zeitungen zu streichen, also denen die auch finanziell trocken zu legen. Aber so eine Situation, wie man die vielleicht aus der Türkei oder aus Belarus kennt, so weit ist es in Brasilien nicht. Das hat auch damit zu tun, dass sich die Presse wehrt, dass insgesamt die Medien auch durch Bolsonaro kritischer geworden sind, auch einige, die in gewisser Weise eine Mitschuld haben an der Entwicklung in Brasilien, die den Boden dafür vorbereitet haben, dass überhaupt ein Mann wie Bolsonaro gewählt werden konnten. Zum Beispiel haben einige Medien diese Verurteilung von Lula herbeigeschrieben oder förmlich herbeigeschrieben, die überhaupt dazu erst geführt hat, dass Bolsonaro letztlich 2018 gewählt werden konnte. Aber viele Medien haben sich mit der Präsidentschaft von Bolsonaro von ihm entfernt und ja, sind jetzt, glaube ich, auch so ein wichtiger Pfeiler so für das demokratische Brasilien, sage ich mal. Und es ist davon auszugehen, dass jetzt auch in dem heraufziehenden Wahlkampf die Medien eine ganz entscheidende Rolle spielen werden. Man muss dazu sagen, Bolsonaro hält sich relativ fern von den großen traditionellen Medien. Er setzt eigentlich genau wie Trump alles darauf, seinen Wahlkampf komplett über die sozialen Medien zu führen. Beim letzten Wahlkampf hat er zum Beispiel, ist er allen Fernsehdebatten ferngeblieben. Er hat Fernsehinterviews zum Beispiel nur dem evangelikalen Sender gegeben. Und alles deutet darauf hin, dass er in diesem Wahlkampf halt auch wieder darauf setzen oder alles darauf setzen wird, den Wahlkampf fast ausschließlich über die sozialen Medien zu führen. Beim letzten Wahlkampf war es vor allen Dingen WhatsApp. WhatsApp hat jetzt aber angefangen zu regulieren. Also da hat es auf jeden Fall einige Fortschritte gegeben. Und was machen die Rechten? Die sind ja auch nicht ganz dumm. Die haben halt jetzt auf Telegram umgewechselt und auf auch andere Medien noch. Das wird jetzt wirklich interessant sein, wie das jetzt auch mit Beginn des offiziellen Wahlkampfs und welche Taktik da Bolsonaro fahren wird, aber ich bin relativ skeptisch, dass sich zum Beispiel dann auch Lula und Bolsonaro in so einem Fernsehduell zum Beispiel gegenüberstehen werden.
Gibt es irgendeine Regelung in Brasilien? Also ich meine, wir haben jetzt irgendwie die Debatte in Kolumbien gesehen, wo ja auch erst beide sich verweigert haben und dann doch Petro doch zugestimmt hat und Hernandez dann die Debatte doch nicht wollte. Gibt es denn in Brasilien eine Gesetzgebung, die vorschreibt, dass es eine öffentliche Debatte geben muss, oder ist das auch im Endeffekt den Kandidaten überlassen?
Das ist völlig freiwillig. Also auch Lula hat schon gesagt oder schon angedeutet, dass er eventuell nicht bei Fernsehdebatten teilnimmt, wenn das nicht so läuft, wie er sich das vorstellt. Also das ist auch ein relativ neues Format in Brasilien, dass es überhaupt solche TV-Duelle gibt. Und das ist in keiner Weise vorgeschrieben. Also die können im Prinzip machen, was sie wollen.
Okay. Und können wir bei Lula jetzt auch darauf setzen, dass er auch eher über die sozialen Medien seinen Wahlkampf machen wird?
Also man muss dazu sagen, also Bolsonaro setzt nicht allein auf die sozialen Medien. Ich glaube, es ist auch noch wichtig zu betonen, das hatte ich gerade nicht getan, deshalb vielleicht noch an dieser Stelle. Bolsonaro setzt natürlich halt auch, inszeniert sich so als Mann des Volkes. Also bei Bolsonaro, was da immer mitschwingt, ist dieses populäre Moment. Und das führt auch dazu, dass Bolsonaro auch das Land bereist und auch seine Anhänger mobilisiert. Was Bolsonaro ganz gerne macht, sind zum Beispiel Motorradrallyes. Dann düst er da über Autobahnen mit irgendwie Zehntausenden AnhängerInnen, haben die alle irgendwelche Kutten an, Brasilien fahren und dann düsen die da eine Runde über irgendwelche Autobahnen. Und das ist ganz wichtig für Bolsonaro, also diese ja, fast schon faschistoide Inszenierung, die in vielen Stellen dann auch an ganz andere Zeiten erinnert. Zum Beispiel so Motorradrallyes sind, glaube ich, eine ganz klare Anspielung so auf Mussolini und so auf den historischen Faschismus. Und es ist für Bolsonaro extrem wichtig, so zu zeigen, dass er so ein Mann des Volkes ist. Und man muss da auch anerkennen, dass er schon auch sehr populär ist bei bestimmten Teilen der Bevölkerung. Und wie ich jetzt auch schon, glaube ich, mehrmals gesagt habe, dass diesem Bolsonarismus schon so ein bisschen was, ja, Sektenhaftes oder so, ja, Religiöses irgendwie anhaftet. Und das ist bei Lula nicht anders. Also man muss sagen, Politik ist in Brasilien extrem personalisiert. Man braucht starke Persönlichkeiten, die irgendwie die BrasilianerInnen irgendwie abholen, die irgendwie irgendwas in den BrasilianerInnen auslösen. Und bei Lula ist das natürlich ganz klar so die Sehnsucht oder so das Gefühl, dass unter seiner Regierung vieles besser lief, was auch stimmt. Lula hat es geschafft, mehr als 30 Millionen Menschen aus der extremen Armut zu heben. Er hat Bildungsprogramme eingesetzt, wo Schwarze und Indigene zum Beispiel erstmal Zugang zu Hochschulen bekommen haben. Also er weckt bei vielen BrasilianerInnen genau dieses Gefühl nach so besseren Zeiten und er bewegt mit seiner eigenen Lebensgeschichte. Er war Landflüchtling, ist dann nach São Paulo gekommen, hat im Autowerk gearbeitet, war dann Gewerkschaftsführer und ist dann erst in die Politik gekommen. Er spricht auch kein perfektes Portugiesisch und er ist halt auch diese Inszenierung als Mann des Volkes ist extrem wichtig für Lula. Und das ist auch genau das, was Lula jetzt versucht auszuspielen, zum Teil auch über die sozialen Medien. Aber für Lula ist auch ganz wichtig, dass er gerade Präsenz auf den Straßen zeigt und Lula und Bolsonaro versuchen sich gerade so gegenseitig zu überbieten, wer mehr Menschen auf die Straße bekommt. Das sind dann zum Teil wirklich schon spektakuläre Bilder, vor allen Dingen von den Veranstaltungen von Lula, da sind dann wirklich Zehntausende, zum Teil Hunderttausende Menschen in Rot gekleidet auf der Straße. Also es ist extrem, so funktioniert halt Politik in Brasilien. Das ist, glaube ich, in Deutschland vielleicht auch ein bisschen anders oder in Europa. In Brasilien ist das einfach so, das muss man irgendwie auch so akzeptieren. Auch wenn es manchmal ein bisschen befremdlich wirkt, also auch von links, dieser Heldenkult gegenüber Lula. Und ja, also bei Bolsonaro ist es, wie gesagt, nicht anders. Aber gerade sieht es halt wirklich so aus, als könnte dieser Albtraum Bolsonaro im Oktober beendet werden.
So, das ist aber auch momentan, im Endeffekt geht es um, also es geht auch schon um Programm, um politisches, aber die Entscheidung wird zwischen zwei Personen gefällt im Endeffekt. Es ist ein Personenkult, der auch von links sowie von rechts vorherrscht. Und es ist jetzt weniger eine Parteientscheidung per se, als dass diese zwei Männer den Ausschlag geben am Ende.
Absolut. Also ich glaube, insgesamt sind Wahlprogramme in Brasilien bei den Wahlen nicht entscheidend. Es ist extrem personalisiert. Das soll aber natürlich nicht bedeuten, dass es nicht trotzdem Wahlprogramme gibt und dass natürlich halt auch Lula zum Beispiel versucht irgendwie auch ein politisches Projekt zu artikulieren. Gerade sendet er so relativ ambivalente Signale. Auf der einen Seite versucht er, soziale Bewegungen mit ins Boot zu holen. Er hat versprochen, ein Indigenenministerium einzurichten, wenn er gewählt wird, mit einer Indigenen oder mit einem Indigenen an der Spitze. Er hat versprochen, von so einer neoliberalen Schuldenbremse abzurücken. Auf der anderen Seite hat er einen Konservativen zum Vize ernannt, das ist der ehemalige Gouverneur von São Paulo. Er hat sich mit Vertretern der Elite getroffen. Und man muss, glaube ich, auch sehen, also auch wenn es Lula gelingen sollte, die Wahl zu gewinnen, also wird er keine Mehrheit im Parlament bekommen. Also seine Partei wird relativ schwach abschneiden, also die Arbeiterpartei PT. Das heißt, er wird sehr hart um Mehrheiten kämpfen müssen und es wird bedeuten, er wird ein relativ breites Bündnis schmieden und das wird wiederum bedeuten, dass der Spielraum für wirklich große Veränderungen der Spielraum für progressive, vielleicht linke Experimente oder Veränderungen relativ klein sein wird, weil er natürlich da auch den Druck von seinen konservativen KoalitionspartnerInnen bekommen. Und ich glaube, was noch wichtig ist zu betonen, ja, es gibt diese Personalisierung, es ist extrem wichtig, dass man sich als Person darstellt, dass man halt irgendwie die Menschen in Brasilien abholt. Beim letzten Wahlkampf hat Bolsonaro das gemacht, weil er ganz geschickt den Hass auf die Arbeiterpartei PT nach gigantischen Korruptionsskandalen, nach einer Wirtschaftskrise geschafft hat zu kanalisieren. Er hat die Sicherheitskrise ausgenutzt, also im Jahr vor der Wahl von Bolsonaro wurden 60.000 Menschen ermordet. Er hat es ganz geschickt geschafft, halt so ein Bündnis zu schmieden, die Evangelikalen, die Wirtschaftselite, Waffenfans. Ich glaube, in diesem Wahlkampf gibt es andere Themen, die entscheidender sind. Und das große Thema in Brasilien ist gerade einfach die wirtschaftliche Lage und vor allen Dingen die sozialen Verwerfungen. Es sind wieder Millionen BrasilianerInnen wieder am Hungern. Also die Situation in Brasilien ist wirklich absolut dramatisch. Also auch wenn man in Brasilien unterwegs ist, sieht man an jeder Ecke. Also man hat natürlich schon immer sehr viel Elend in Brasilien mitbekommen. Aber an jeder Ecke sieht man Familien auf der Straße.
Verschärft jetzt nochmal durch Covid auch?
Verschärft durch Covid. Also Covid hat die Situation auf jeden Fall verschärft. Aber natürlich ist es halt auch ein strukturelles Problem. Natürlich halt strukturell Kapitalismus natürlich, aber halt auch ganz klar zurückzuführen auf die Politik, neoliberale Politik von Bolsonaro. Also Bolsonaro hat so einen erzkonservativen, erzliberalen als Wirtschaftsminister ernannt. Der hat für die in der Chicago School studiert, der hat für die Militärjunta in Chile gearbeitet und der hat das Land ja auf so einen ganz klassischen, so neoliberalen Kurs getrimmt. Also Privatisierung von Staatsbetrieben und vor allen Dingen auch Zerschlagung von Sozialprogrammen, unter anderem halt auch von ganz wichtigen Programmen zur Ernährungssouveränität, zur Bekämpfung des Hungers. Also diese ganzen Programme sind zerschlagen. Das heißt, die dramatische Situation in Brasilien, vor allen Dingen der Hunger, sind ganz klar zurückzuführen auf die neoliberale Politik von Bolsonaro.
Super. Ihr Lieben, wir würden an der Stelle das erstmal hier soweit belassen. Am 2.10. ist der erste Wahldurchgang. Wenn dort niemand 50% der Mehrheit der Stimmen bekommt, geht es in die zweite Runde und die ist Ende Oktober.
30. Oktober, ja.
Am 30. Oktober und wir würden nach der Wahl auf jeden Fall, wir halten euch auf dem Laufenden und nach der Wahl wird es nochmal eine Gesprächsrunde geben, wo wir darüber reden, wie geht es jetzt weiter in Brasilien, was für Bündnisse sind möglich und wie steht es um das Land. Wir verlinken euch auch auf jeden Fall nochmal das Buch von Niklas auf unserer Seite und dann vielen Dank, lieber Niklas, schön, dass du da warst.
Ja, vielen Dank.
Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn du wiederkommst.
Ja, sehr gerne, mache ich gerne.